Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf zwei spannende Folgen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ganz herzlich heißen wir Sie willkommen zu unserem aktuellen Video- und Audio-Podcast. Das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD, ESRS ist in aller Munde. Man hat manchmal den Eindruck, dass eine andere Berichtspflicht, nämlich die nach Artikel 8 der Taxonomieverordnung, ein bisschen übersehen wird. Aber ist das Thema, wie wir gleich hören werden, genauso relevant. Und wir möchten Ihnen heute eben diese ja durchaus sperrige Materie ein bisschen näher bringen und auch zeigen, wo Sie entsprechende Hilfestellungen finden können. Das Ganze ist klar auch dann eben für Prüfer und Unternehmen mit gewissen Herausforderungen verbunden. Mein Name ist Bernd Stiebi. Ich bin hier im IDW zuständig für alle Themen rund um die Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und ich freue mich, dass mein heutiger Gesprächspartner Dr. Daniel Siegel hier dabei ist. Er ist, und ich darf auch noch sagen, recht frisch Mitglied des geschäftsführenden Vorstands des IDWs. Daniel beschäftigt sich schon lange mit Thematiken rund um die Financial Services, aber eben auch mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, Daniel, lass uns loslegen. Ich habe schon gesagt, sperriges Thema. Gleich meine Frage vorweg. Wann bist du persönlich zum ersten Mal mit dieser Thematik in Berührung gekommen?
Ja, Bernd, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich natürlich sehr, mit dir diesen Podcast hier aufzeichnen zu dürfen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal der Taxonomie begegnete. Das war 2018, als nämlich die EU-Kommission den Aktionsplan zur Finanzierung des nachhaltigen Wachstums veröffentlichte. Du wirst dich auch noch daran erinnern, die Taxonomie war da ein absolutes Kernelement. Und ich muss schon sagen, das war damals bahnbrechend. Die EU hat sich aufgemacht, hier ein einheitliches Verständnis in Europa dazu zu gewinnen, was ökologisch nachhaltig ist und was eben nicht. Und das hat uns natürlich dann auch im IDW, so wie uns beide auch persönlich, sehr beschäftigt, was wir auch intensiv in den Gremien ja auch diskutiert haben.
Nun scheint sich ja nach diesen praktischen Erfahrungen von dir das Thema insbesondere hinsichtlich der, ja, ich sag mal, Verbreitung des Scopes auszuweiten. Ich glaube, für unsere Zuschauer wäre es vielleicht hilfreich, das noch mal ein bisschen genauer zu konkretisieren, warum eben nicht nur ESRS, CSRD relevant ist, sondern eben auch die Taxonomieverordnung und vor allen Dingen für wen.
Ich glaube, Bernd, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und du hast ihn ja in deinem Eingangsstatement auch schon erwähnt. Natürlich wird völlig zu Recht über die Umsetzung der CSRD derzeit viel diskutiert, ebenso wie über die ESRS. Man darf aber nicht vergessen, dass die Angaben nach Artikel 8 der Taxonomieverordnung ja schon Realität sind. Ja, das ist schon seit einigen Jahren jetzt die Unternehmen in der Berichterstattung beschäftigen. Das ist also keine Zukunftsmusik mehr, sondern das ist jetzt schon gang und gäbe. Und du sprichst es zu Recht an. Wir kennen es von der CSRD, dieses Phase-In, wie es ja häufig mal benannt wird. Hier ist zu beachten, dass die Berichtspflicht nach Artikel 8 tatsächlich geknüpft ist, auch an die verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD. Das heißt, wenn jetzt noch die großen, ich sag mal, kapitalmarktorientierten DePIs mit über 500 Arbeitnehmern betroffen sind von den Angaben, dann ist es nun mal so, dass ab 2025 die großen haftungsbeschränkten Unternehmen insgesamt betroffen sind und potenziell dann ab 2026 auch die kleinen und mittelgroßen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Und eins, Bernd, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich diese mittelbare Wirkung. Die Unternehmen, die berichten, brauchen natürlich auch die Informationen, um berichten zu können. Das heißt, in der Kaskade, dort, ja, in den letztendlich auch in der Kette, wird es viele weitere Unternehmen betreffen, die dann entsprechende Daten vorhalten und zur Verfügung stellen müssen, damit die berichtspflichtigen Unternehmen ihren Pflichten auch nachkommen können. Also eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema ist alle Male sinnvoll.
Lass uns das noch mal ein bisschen präzisieren, Daniel. Also wir haben gehört, der Scope weitet sich aus. Wir haben schon mal vage angedeutet, es gibt viele neue Berichtspflichten. Das heißt, es gibt da erstmal in der Tat was zu tun für Unternehmen und Prüfer. Vielleicht ist vor dem Hintergrund also zu Beginn gerade auch noch mal interessant, was denn dann die konkrete Zwecksetzung der Taxonomieverordnung ist.
Ja, also wir kennen ja die ambitionierten Ziele der EU. Es geht darum, dass wir gemeinsam die große nachhaltige Transformation der Wirtschaft hier meistern. Und natürlich ist dafür erforderlich, dass die Kapitalflüsse hin zu nachhaltigen Investitionen gelenkt werden. Und genau hierfür brauchen wir so eine Art Kompass, ja, eine einheitliche Definition, wie wir sie jetzt mit der Taxonomie haben. Was ist denn überhaupt ökologisch nachhaltig und was eben nicht? Und das wiederum hilft natürlich auch den Investoren, hier ökologisch nachhaltig oder nachhaltiger zu investieren.
Also im Kern geht es, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen, um die Lenkung von Kapitalströmen in nachhaltige Projekte, nachhaltige Investitionen. Damit haben wir, glaube ich, ich sage mal, das Ganze erstmal so ein bisschen schon mal richtig eingeordnet. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung, glaube ich, sollten wir uns den Berichtspflichten im Detail aber noch mal etwas genauer zuwenden. Was müssen die Unternehmen da entsprechend abliefern?
Ja, da lohnt natürlich der Blick direkt in die Taxonomieverordnung. Wie so häufig, hier ist dann Artikel 8, wo ziemlich kurz und knackig quasi beschrieben wird, was von den Unternehmen erwartet wird. Sie haben hier ganz konkreten anzugeben, wie und in welchem Umfang ihre Tätigkeiten verbunden sind, wiederum mit Wirtschaftsaktivitäten, die als ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomieverordnung zu betrachten sind. Jetzt ist natürlich die Jackpot-Frage, Bernd, was ist ökologisch nachhaltig? Und auch da keine Sorge, das ist selbstverständlich in der Taxonomieverordnung geregelt. Das sind letztendlich vier Schritte, die hier zu beachten sind. Zum einen ist zu prüfen, ob ein wesentlicher Beitrag zur Verwirklichung eines der sechs Umweltziele, da komme ich gleich nochmal zu, geleistet wird. Zum anderen darf aber keines der anderen Umweltziele erheblich beeinträchtigt sein. Dann sind die Kriterien an den Mindestschutz, insbesondere Menschenrechte, natürlich einzuhalten. Und auch die technischen Bewertungskriterien, da kommen wir später nochmal zu, sind hier zu beachten. Ich hatte eben schon gesagt, sechs Umweltziele gibt es. Welche sind es? Das ist zum einen der Klimaschutz, dann die Anpassung an den Klimawandel. Dann haben wir noch den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, genauso wie den Übergang zur Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung der Umweltverschmutzung und zu guter Letzt der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme.
Ja, prima. Lieben Dank für diese Einordnung, Daniel. Also wenn der europäische Gesetzgeber etwas regelt, dann tut er das sehr, sehr gründlich. Jetzt aber noch mal ein bisschen weiter runter gebrochen. Wir haben jetzt die verschiedenen Bereiche kennengelernt, die Umweltziele. Welche Daten müssen die Unternehmen denn genau hinsichtlich ihrer Tätigkeiten, die dann eben auf diese Ziele einzahlen, berichten?
Hier, Bernd, ist natürlich wichtig, dass wir differenzieren, zum einen zwischen sogenannten Nicht-Finanzunternehmen und zum anderen zwischen den Finanzunternehmen. Kommen wir erstmal hier auf die Unternehmen der Realwirtschaft, also die Nicht-Finanzunternehmen. Da ist der Anteil der Umsatzerlöse in Verbindung mit ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten genauso zu berichten wie der entsprechende Anteil der Investitionsausgaben und der Betriebsausgaben. Die Finanzunternehmen haben aufgrund ihrer Geschäftsmodelle nochmal andere Berichtspflichten. Das erläutern wir allerdings in einem anderen Podcast dieser Podcast-Reihe.
Ja, das klingt jetzt erstmal noch relativ überschaubar, aber man kann sich, glaube ich, gut vorstellen, dass es noch weitere Berichtspflichten gibt. Vielleicht ein kurzer Überblick darüber würde, glaube ich, unseren Zuschauern und Zuhörern nochmal helfen.
Also da hast du natürlich absolut recht, Bernd. Der Artikel 8 ist zwar schnell gelesen, aber es gibt eine delegierte Verordnung zu Artikel 8, die relativ umfassend ist. Diese hat letztendlich auch Meldebögen, welche verpflichtende Angaben dann zur Taxonomiekonformität auch vorsehen. Zudem werden auch Erläuterungen dann zur Rechnungslegungsmethode, zu den Kriterien verlangt. Also da spielt dann natürlich nochmal deutlich mehr Musik im Detail.
Ja, dann glaube ich, müssen wir mal auf ein Begriffspärchen kommen, was, glaube ich, sehr zentral ist für die Taxonomieverordnung, nämlich die beiden Begriffe taxonomiefähig und taxonomiekonform. Die klingen ja nach erstem Hinhören erstmal sehr ähnlich. Gleichwohl sind sie, glaube ich, unterschiedlich auszulegen und haben, glaube ich, ganz entscheidenden Einfluss auf das, was hinterher berichtet werden muss. Ich glaube, für alle Zuhörer, alle Zuschauer wäre, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu hören, was denn eigentlich jetzt der genaue Unterschied zwischen diesem Wortpärchen ist.
Ja, Bernd, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig und ich hatte eben ja schon angesprochen, es sind verschiedene Schritte zu gehen und zu prüfen, um festzustellen, ob eine Wirtschaftsaktivität taxonomiekonform ist. Diese Schritte werden nun teilweise konkretisiert durch wiederum delegierte Verordnungen. Da haben wir zum einen den Klimarechtsakt und zum anderen den Umweltrechtsakt. Und diese Rechtsakte wiederum beschreiben Tätigkeiten und legen sogenannte Bewertungskriterien für die einzelnen Umweltziele fest. Und jetzt kann man vereinfacht sagen, sie umfassen Kataloge von Wirtschaftstätigkeiten. Und wenn du jetzt eine Aktivität vor Augen hast und in die delegierte Verordnung einen Blick wirfst und diese Tätigkeit wiederum in dem Katalog der delegierten Verordnung findest, dann kannst du einen großen Haken dran machen und sagen, ja, diese Wirtschaftstätigkeit ist taxonomiefähig. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass sie auch taxonomiekonform ist. Da müsstest du die weiteren Prüfungsschritte erstmal durchlaufen. Also prüfen, liegt ein wesentlicher Beitrag zu einem der 6 Umweltziele vor, wird keines der anderen Umweltziele erheblich beeinflusst, beeinträchtigt, werden die Mindestschutzkriterien eingehalten, dann ist die Aktivität letztendlich unter Erfüllung der Bewertungskriterien taxonomiekonform. Man kann also sagen, taxonomiekonform ist ein Synonym für ökologisch nachhaltig.
Ja, nun haben unsere Unternehmen, unsere Mandanten ja eine ganze Fülle von unterschiedlichen Tätigkeiten in unterschiedlichen Leistungsspektren in Industrie, Dienstleistungen und so weiter und so weiter. Was sind denn, ich sage mal, dann im Kern die konkreten Kriterien, um eben dieses, ich sage mal, Label taxonomiekonform auch tatsächlich zu bekommen?
Auch da wiederum lohnt ein Blick in die delegierten Verordnungen, die ich eben schon nannte, also Klimarechtsakt, der Umweltrechtsakt. Diese umfassen letztendlich sogenannte technische Bewertungskriterien, wann eine Aktivität einen wesentlichen Beitrag zu einem Umweltziel leistet und wann diese Aktivität kein anderes Umweltziel erheblich beeinträchtigt. Das wiederum, Bernd, das ist so wichtig für diese ganze Diskussion und Befassung, dass wir gesagt haben, dazu machen wir nochmal separate Podcasts.
Das glaube ich auch, das ist notwendig und auch hilfreich. Aber um es vielleicht an einer Stelle nochmal ein bisschen griffig zu machen, wir haben ja eine unzählige Zahl von Tätigkeiten. Ich habe das schon gesagt, vielleicht kannst du ganz pointiert mal ein Beispiel rausgreifen, damit alle, die jetzt hier zuschauen, zuhören, eine kleine Vorstellung von dem bekommen, was das eigentlich heißt.
Also das mache ich natürlich gerne. Ich nehme mal ein Beispiel. Aktuell wird sehr viel berichtet und diskutiert über die Entwicklung an den Immobilienmärkten. Also nehmen wir mal als Beispiel die Aktivität Neubau. Wenn wir hier den Klimarechtsakt uns mal zu Gemüte führen, finden wir tatsächlich in dem Katalog den Begriff Neubau. Gehen da also rein. Erster Schritt, Bernd, hatten wir eben schon festgehalten. Taxonomiefähigkeit, kriegen wir da relativ schnell einen Haken dran. Jetzt kommt es eben zum zweiten Schritt. Ist diese Aktivität Neubau auch tatsächlich im konkreten Fall taxonomiekonform? Müssen jetzt in der delegierten Verordnung die einzelnen Kriterien durchgehen, erstmal um zu prüfen, ob ein wesentlicher Beitrag zu einem Umweltziel geleistet wird. Dann allerdings auch im zweiten Schritt, ob ein anderes Umweltziel nicht erheblich beeinträchtigt wird. Und hier würde ich gerne mal ein Beispiel bringen, um einfach mal so einen Eindruck zu vermitteln, wie sehr ins Detail das für die einzelnen Tätigkeiten dann auch mal gehen mag. Ich nehme hier das Beispiel, dass das Umweltziel nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen nicht erheblich beeinträchtigt werden darf. Hier wird dann in der delegierten Verordnung gefordert, und hier zitiere ich, dass unter anderem Wasserhähne an Handwaschbecken und Spülenarmaturen einen maximalen Wasserdurchfluss von 6 Litern pro Minute haben dürfen, dass Duschen einen maximalen Wasserdurchfluss von 8 Litern pro Minute haben darf und dass Toiletten einschließlich WC-Anlagen, Becken und Spülkästen ein volles Spülvolumen von höchstens 6 Litern und ein durchschnittliches Spülvolumen von höchstens 3,5 Litern haben dürfen. Also insofern, das sind jetzt nur einzelne wenige Kriterien für eine einzelne Tätigkeit, die wir uns jetzt hier mal herausgesucht haben. Das zeigt schon die Dimension, die dahinter steckt, was hier auch die Unternehmen letztendlich leisten müssen, um die Daten zu erheben.
Ja, lieben Dank. Ich glaube, das war ein sehr plastisches Beispiel, was sich ja jeder persönlich auch, glaube ich, ganz gut sogar vorstellen kann an seinen, ich sag mal, täglichen Abläufen gemessen. Du hast gerade schon gesagt, das Ganze ist eben in toto ungeheuer komplex. Insofern, glaube ich, sollten wir uns jetzt die letzten Minuten, die wir haben, vielleicht noch mal dem Thema Tipps und Hilfe bei der Umsetzung widmen. Zunächst mal, ja, was ist eigentlich, ich sag mal, die Motivation von Unternehmen und oder ich sag mal, der Geist, die sie treiben sollte, um den ersten Schritt in diese ja für viele völlig neue Berichtswelt zu setzen.
Also ich glaube, Bernd, das ist eine große Chance auch für die Unternehmen, sich mit ihren Tätigkeiten auseinanderzusetzen, diese auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsaspekte zu evaluieren, das Produkt- und Dienstleistungsportfolio sich nochmal genau anzuschauen, sich letztendlich auch die Resilienzfrage zu stellen, die Frage im Kern, das Unternehmen nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes dann aufzustellen und möglicherweise dann auch Übergangsnotwendigkeiten zu identifizieren. Also in der Tat ist es, glaube ich, auch wichtig zu betonen, dass darin auch eine große Chance für die Unternehmen liegt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
Und ich glaube eben auch mit so einer positiven Herangehensweise, positiven Grundeinstellung wird es eben auch leichter, die vielen praktischen Probleme zu lösen. Davon gibt es eine ganze Menge, das kann man sich denken. Wir als IDW haben auch schon vor längerer Zeit angefangen, an, ich sag mal, Lösungsmöglichkeiten, praktischen Hilfen zu arbeiten. Vielleicht kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt auf den Weg gebracht haben.
Ja, Bernd, du hast angesprochen, als IDW haben wir uns natürlich schon über viele Jahre jetzt mit dieser Thematik auseinandergesetzt und befasst. Wir haben dazu Verlautbarungen, Arbeitshilfen entwickelt, um den Berufsstand auch zu unterstützen. Zum einen in seiner Rolle natürlich als Berater und Implementierer, zum anderen natürlich dort, wo er nicht berät, auch als Prüfer. Hier möchte ich insbesondere zwei Arbeitshilfen erwähnen. Zum einen gibt es eine Übersichtshilfestellung zum Reinkommen, möchte ich mal sagen, in die Thematik Artikel 8 der Taxonomieverordnung. Und dann gibt es eine zweite Arbeitshilfe mit einer Vielzahl von Fragen und Antworten, die entwickelt worden sind von den IDW-Gremien, die auch laufend aktualisiert werden. Ich glaube, das umfasst mittlerweile mehr als 60 Seiten Fragen und Antworten zu auch stark praktischen Fragestellungen, die hier gesammelt werden in unseren Gremien und intensiv diskutiert werden. Das steht unseren IDW-Mitgliedern auf der Website frei zur Verfügung. Nichtmitglieder haben diese Arbeitshilfen dann über den IDW-Verlag zu erwerben.
Ja, lieben Dank. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Ich glaube, wir können auch davon ausgehen, dass die geschilderten Quellen auch weiter wachsen werden, auch insbesondere eben vor dem Hintergrund, wenn viele Unternehmen zusätzlich in die Berichtspflichten hineinwachsen. Ja, damit ist unsere Zeit um. Lieber Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns dieses sperrige Thema so pointiert und erfrischend nahe gebracht hast. Wir haben gehört, viele Herausforderungen, aber wo Herausforderungen sind, eben auch Chancen. Und ich glaube, die sollten wir alle gemeinsam nutzen. Also nochmal lieben Dank. Und zum Abschluss möchte ich gerne noch auf ja, ein weiteres Angebot hinweisen. Wir haben viele Schulungen, Veröffentlichungen zu diesem Thema, das haben wir gerade schon gehört. Aber wir haben eben auch einen spezifischen Zertifikatslehrgang, den wir zusammen mit unseren Schweizer Berufskollegen anbieten. Der hat im Sommer 2023 gestartet, ist also auch schon mit sehr, sehr gutem Erfolg angelaufen. Einige haben das ganze Programm auch schon erfolgreich absolviert. Das Ganze geht natürlich weiter und wird eben auch dann in Folgeangeboten fortgesetzt. Sollten Sie da gerne auf dem Laufenden bleiben, Informationsbedarf haben, reicht eine kurze, formlose E-Mail an die E-Mail-Adresse sustainability-auditor@idw.de. Ich wiederhole nochmal, sustainability-auditor@idw.de. Kurze Mail, Sie bekommen alle Informationen, die Sie wünschen. Ja, damit sind wir dann nun wirklich vollständig am Ende. Ihnen allen einen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ich bin sicher, zu dieser Thematik werden wir uns an anderer Stelle im Laufe dieser Podcast-Serie nochmal wiedersehen. Daniel, nochmal herzlichen Dank und alles Gute.
Danke an dich, Bernd. Vielen Dank.
Das war der erste Part dieser Folge. Bleiben Sie dran. Nun folgt ein weiteres spannendes Thema.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über Artikel 8 der Taxonomieverordnung haben wir in dieser Podcast-Reihe schon gesprochen. Heute wollen wir noch mal etwas tiefer bohren und vor allem auch über erste Erfahrungen aus der Umsetzung dieser Verordnung sprechen. Unser Fokus liegt dabei auf Nicht-Finanzunternehmen. Für die Finanzunternehmen wird es dann noch mal eine separate Folge geben. Ich freue mich auf meinen Gesprächspartner. Jan Hinderer ist Partner im Bereich Climate Change und Sustainability Services bei EY. Mein Name ist Henrik Sonnecke. Herr Hinderer, die Taxonomieverordnung selbst stammt ja aus dem Jahr 2020. Sie wurde dann durch eine Reihe von Delegiertenverordnungen ergänzt. Können Sie uns bitte nochmal die Historie und die Entwicklung dieser Berichtspflichten beschreiben?
Sehr gerne, Herr Solmecke. Die Taxonomieverordnung aus 2020 bildete zusammen mit dem sogenannten Klimarechtsakt und der delegierten Verordnung, die die Berichtspflichten nach Artikel 8 konkretisiert, die Basis für die erste Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2021. In 2021 hatten die Unternehmen, die Nichtfinanzunternehmen, lediglich über die Taxonomiefähigkeit im Hinblick auf die ersten beiden Umweltziele, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, zu berichten. Eine Berichterstattung über Taxonomie-Konformität war entsprechend für das Geschäftsjahr 2021 noch nicht notwendig.
Jetzt nennen Sie gerade die Begriffe Taxonomiefähigkeit und Taxonomie-Konformität. Darüber haben wir auch in der letzten Folge schon mal gesprochen. Das sind aber ja zentrale Schlüsselwörter. Können Sie vielleicht noch mal kurz einen Überblick geben, was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Begriffen?
Taxonomiefähig bedeutet, dass eine Wirtschaftsaktivität eines Unternehmens im Klimarechtsakt oder neuerdings auch in den Umweltrechtsakten beschrieben wird. Wenn die Wirtschaftstätigkeit dann darüber hinaus auch einen wesentlichen Beitrag zu einem der Umweltziele leistet und kein anderes Umweltziel wesentlich beeinträchtigt und unter Einhaltung des Mindestschutzes ausgeübt wird, dann gilt diese Wirtschaftstätigkeit als taxonomiekonform. Das heißt, taxonomiekonform ist ein Synonym für ökologisch nachhaltig im Sinne der Taxonomieverordnung.
Und wie genau sah jetzt die Berichtspflicht von Nichtfinanzunternehmen im ersten Berichtsjahr, also im Geschäftsjahr 2021, aus?
Die Unternehmen hatten darüber zu berichten, welcher Anteil ihrer Umsatzerlöse, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben im Klimarechtsakt beschrieben waren, also als taxonomiefähig anzusehen waren. Somit wurde im Geschäftsjahr 2021 noch nicht berichtet, welche Wirtschaftstätigkeiten der Unternehmen ökologisch tatsächlich nachhaltig sind, sondern nur, welche möglicherweise ökologisch nachhaltig sein könnten.
Und jetzt stellen neue Berichtspflichten die Betroffenen ja immer vor große Herausforderungen. Wie haben die Unternehmen das gemeistert und wie sind sie vorgegangen?
In einem ersten Schritt hatten die Unternehmen zu analysieren, ob sie von der Berichtspflicht überhaupt betroffen sind. Die Taxonomieverordnung knüpft an die gesetzliche Verpflichtung, über nicht finanzielle Nachhaltigkeitsthemen zu berichten. Im ersten Schritt hatten die Unternehmen also zu schauen, bin ich gesetzlich dazu verpflichtet, eine nicht finanzielle Berichterstattung zu machen. Im nächsten Schritt mussten die Unternehmen sich dann überlegen, wo verankere ich das ins Unternehmen, wer ist dafür verantwortlich und wie könnte ein Datenerhebungsprozess aussehen.
Und wie ging es dann weiter? Wie ist es mal weiter vorgegangen?
Im nächsten Schritt war dann tatsächlich zu analysieren, welche der Umsatzaktivitäten, welche der Investitionen und Betriebsausgaben des Unternehmens sich tatsächlich wiederfinden in den Beschreibungen im Klimarechtsakt im ersten Jahr, um eben zu sehen, was tatsächlich taxonomiefähig ist. Und im nächsten Schritt war dies dann zu einer Berichterstattung zu verdichten, da, wie oben ja bereits erwähnt, die Unternehmen über den Anteil der taxonomiefähigen Umsatzerlöse, Investitionen, Betriebsausgaben zu berichten hatten.
Und was ist denn bei rausgekommen? Also welche Erkenntnisse lassen sich aus dieser ersten Taxonomieberichterstattung gewinnen?
Wenn man sich die Studien anschaut, die es mittlerweile für das Geschäftsjahr 2021 über die Taxonomie Berichterstattung gibt, anschaut, dann ergibt sich dort ein sehr heterogenes Bild und es kommt sehr stark auf die einzelne Branche an. Man kann wirklich sagen, bei den Umsatzerlösen zeigen sich Prozentsätze zur Taxonomiefähigkeit, die zwischen 0 und 100% liegen. Im überwiegenden Teil reden wir da über einen einstelligen Prozentbereich und auch im Bereich der Investitionen und der Betriebsausgaben gab es die gleiche Heterogenität, da war alles dabei, wobei man grundsätzlich sagen muss, dass durchaus dann Unternehmen, die eben in ihren Umsatzaktivitäten nichts gefunden haben im Klimarechtsakt, dann durchaus taxonomiefähige Aktivitäten finden konnten, zum Beispiel bei den Investitionen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Automobilzulieferer. deren Wirtschaftstätigkeit nicht in die Definition gepasst hat, die dort vorgegeben waren und die weitgehend Umsatzanteile nahe 0% gezeigt haben oder im sehr, sehr niederen einstelligen Bereich, die aber durchaus im Investitionsbereich taxonomiefähige Aktivitäten zeigen konnten.
Ja, wenn wir jetzt mal ein Jahr weitergehen und auf das Geschäftsjahr 2022 schauen, was hat sich an der Berichtspflicht verändert und was mussten Nichtfinanzunternehmen dann berichten?
Für das Geschäftsjahr 2022 mussten die für Nicht-Finanzunternehmen dann erstmals über die ökologisch nachhaltigen, also taxonomiekonformen Aktivitäten berichten. Und hinzu kam, dass anders als 2021, wo eben nur dieser Prozentsatz zur Taxonomiefähigkeit zu berichten war, dann für 2022 erstmals in festen Meldebögen zu berichten war. Und darüber hinaus mussten die Unternehmen qualitative Angaben machen, zum Beispiel dazu, wie sie bei der Beurteilung der Taxonomiekonformität vorgegangen sind.
Gab es besondere Herausforderungen, die sich aus diesen neuen Anforderungen ergeben haben?
Anders als bei der Berichterstattung 2021 mussten die Unternehmen nun auch die Einhaltung der technischen Bewertungskriterien für die Wirtschaftsaktivitäten beurteilen. Dies hat die Einholung einer Vielzahl von Nachweisen notwendig gemacht. Auch mussten Prozesse und Strukturen entsprechend angepasst werden, um wirklich diesen taxonomiekonformen Anteil zu identifizieren. Darüber hinaus hatten die Unternehmen mit einer Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen zu tun, was zu erheblichen Auslegungsunsicherheiten geführt hat. Zwar gab es von der Europäischen Kommission dann Fragen und Antworten, die auf einen Teil dieser Auslegungsunsicherheiten eingegangen sind. Diese kamen aber oft erst kurz vor dem Berichtsstichtag.
Das klingt in der Tat nach großen Herausforderungen. Sie hatten jetzt gerade berichtet, dass für das erste Berichtsjahr, dass es ein sehr heterogenes Bild gab. Hat sich das im Geschäftsjahr 2022 bestätigt?
Ja, das hat sich so fortgesetzt. Auch hier sehen wir ein sehr heterogenes Bild, zum Teil sehr niedere taxonomiekonforme Umsatzanteile. Aber auf der anderen Seite gab es auch Unternehmen, die nahezu bis zu 100% Taxonomiekonformität berichten konnten. Auch hier bleibt festzuhalten, es kommt sehr, sehr schwer, sehr, sehr stark auf die Branche an, aber auch auf die spezifischen Prozesse und die Geschäftsaktivität des Unternehmens.
Wenn wir jetzt nochmal ein Jahr nach vorne schauen, also auf das Geschäftsjahr 2023, ist ja gerade abgelaufen, wie hat sich die Berichtspflicht in diesem dritten Jahr weiterentwickelt und welchen Ausblick können Sie uns geben?
In 2023 wurde nun das sogenannte Umweltrechtsakt veröffentlicht, der für die vier weiteren Umweltziele, das heißt nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme, die Beschreibungen und technischen Bewertungskriterien festlegt. Das heißt, die Berichterstattung wird nochmal deutlich umfangreicher, da eben nun nicht nur die ersten beiden Umweltziele zu beleuchten sind, sondern alle sechs Umweltziele. Und perspektivisch im Ausblick lässt sich sagen, dass insbesondere der Kreis der Unternehmen, die Angaben zur EU-Taxonomie machen müssen, deutlich zunehmen wird, da ja durch die Corporate Sustainability Reporting Directive die Verpflichtung, der Kreis der Unternehmen, die verpflichtet sind, über nachhaltigkeitsbezogene Sachverhalte zu berichten, sich deutlich ausdehnen wird. Und wie bereits am Anfang erwähnt, knüpft die Taxonomieverordnung ja an diese gesetzliche Berichtspflicht. Das heißt, alle Unternehmen, die wissen, dass sie mit der Corporate Sustainability Reporting Directive zukünftig im Lagebericht über nachhaltigkeitsbezogene Sachverhalte zu berichten haben, müssen sich frühzeitig auch mit dem Thema EU-Taxonomie beschäftigen, da diese Angaben um die Angaben der EU-Taxonomie zu ergänzen sind. Allerdings das Positive, wenn man es frühzeitig angeht, und das zeigt sich aus Projekten, die wir bei Unternehmen nun durchgeführt haben, die Komplexität lässt sich stark bereits im ersten Schritt reduzieren, wenn man wirklich mal guckt, was ist taxonomiefähig? Das heißt, was von meinen Umsatzaktivitäten fällt überhaupt unter die Wirtschaftsaktivitäten, die zu den einzelnen Umweltzielen beschrieben sind? Und bei vielen Unternehmen reduziert sich dadurch die Komplexität immens, da man eben nicht von allen Aktivitäten betroffen ist, sondern nur von einer Handvoll.
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Lieber Herr Hinderer, ganz herzlichen Dank für die wirklich wertvollen Informationen und Einblicke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben gesehen, die Berichtspflicht nach Artikel 8 der Taxonomieverordnung hat nicht nur in der Vergangenheit erhebliche Weiterentwicklungen erlebt, sondern sie wird auch für immer mehr Unternehmen relevant. Das Thema wird uns also noch eine Weile beschäftigen, so auch in dieser Podcast-Reihe. Wir sprechen dann über die ersten Erfahrungen aus der Prüfung der Taxonomieberichterstattung sowie über die Regelungen für die Finanzunternehmen. Erlauben Sie mir an dieser Stelle noch einen kurzen Hinweis auf unseren Qualifizierungslehrgang Sustainability Auditor IDW. Diesen Kurs führen wir zusammen mit den Schweizer Kollegen, mit Expert Swiss durch. Der nächste Kurs findet ab März 2024 statt. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie gerne auf unserer Website www.idw-akademie.de vorbei. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie bei Spotify und YouTube sowie bei Apple und Google Podcasts. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.